Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin und Schriftstellerin Jenny Zilker. Und ich nehme mal an, Sie waren gedanklich auch schon auf dem Mond, wie ich auch und wie die Nachrichten eben gerade auch. Denn Indiens erste Mondlandemission hat jetzt begonnen. Die Rakete ist jetzt im zweiten Anlauf gestartet.
Genau, das heißt ja noch nichts. Im September soll sie ankommen. Mal gucken, was bis dahin passiert. Und ich meine, bei Israel, die hatten auch gerade so ein Raketchen, also so eine kleine Sonde hingeschickt. Das hat nicht geklappt vor ein paar Monaten. Ich finde es aber sehr schön, dass alle Länder sich jetzt wieder total drum reißen. Hier, wer jetzt die vierte Nation auf dem Mond ist und wer auch vor allen Dingen, wer mal die nächsten Menschen dahin schickt, weil da waren ja bis jetzt nur amerikanische Männer, sonst niemand. 12 amerikanische Männer.
Aber es ist
weiße amerikanische Männer.
In der Tat,
die überall sind.
Das vierte Land nach USA, Russland und China. Wäre Indien dann jetzt, wenn es klappt, insgesamt großer Bahnhof auf dem Mond? Ne? Man fragt sich, dieses Interesse scheint dann doch wieder da zu sein.
Ja, weil es halt dann doch wieder greifbarer wird. Und jetzt gibt es auch diese ganzen, auch unter anderem auch Trump, Leute, die plötzlich wieder ganz viel Werft da reinlegen. Und auch in Deutschland, aus Deutschland hört man plötzlich wieder, ach, wir wollen dann doch mal gucken, was man da machen kann. Und für die Umwelt und für die so richtig sinnvoll ist es nicht, aber ich habe ja schon öfter gesagt, ich habe eine Schwäche dafür, für die Weltraummission an sich. Also ich sehe den Sinn zwar auch nicht, aber ich finde es trotzdem toll und interessant. Ich kann es auch nicht richtig verurteilen.
Naja, verurteilen wollen wir es jetzt auch tatsächlich nicht, denke ich. Es geht, glaube ich, auch bei Ihnen darum, dass Sie Filme mögen und dass der erste Film ein Mondfilm war.
Genau, der erste Spielfilm, der als erster Spielfilm gilt, das ist der Mann im Mond oder ich weiß gar nicht, wie heißt der Mann im Mond, wo eine Rakete auf den Mond fliegt und dem Mond so ins Auge fliegt. Das Auge kennt man, dieses Bild kennt man ja von dem Mond mit der Rakete im Auge. Und das also sozusagen hat die Kinogeschichte mit Science Fiction angefangen. Das finde ich auch immer wieder sehr überwältigend.
Jenny Zilker hier zu Gast in dieser Stunde. Wir werden diesen Tag sortieren und dann nicht so viel über den Mond sprechen, sondern gleich eher über den Iran und Großbritannien. Am Freitag haben die iranischen Revolutionsgarden in der Straße von Hormus einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker festgesetzt. Es ist insgesamt ein sehr brisantes Geschehen. Heute gibt es eine Dringlichkeitssitzung im britischen Kabinett in London. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat am Wochenende gestern in der Bild am Sonntag vor einer Eskalation gewarnt. Es gehe darum, hier einen Krieg zu verhindern. Frau Zilker, macht Ihnen diese Szenerie Angst?
Auf jeden Fall. Also ich kann mich ja noch gut an Golfkrieg erinnern. Also ich habe natürlich Angst. Ich finde das auch höchst bedenklich. Das geht ja auch schon eine Weile, dass da immer wieder Eskalationen, kleinere Provokationen auch kommen. Ich finde es auch immer so schwer nachvollziehbar, was passiert ist, weil einfach, wenn einfach Dementi kommen, der eine sagt, der ist falsch gefahren, die anderen sagen, dann sind wir aber überhaupt nicht. Und anscheinend kann man das nicht nachprüfen. Und es wird immer mit Behauptungen gearbeitet. Und das daraus aus solchen, aus sowas kann ja schnell so ein Strohfeuer entstehen, also ein Feuer entstehen. Ich habe da wirklich Angst.
Wobei hier jetzt tatsächlich klar zu sein scheint, dass der Tanker in omanischen Gewässern war und dann abgedrängt wurde in iranische Gewässer.
Aber es wird unterschiedlich behauptet, also berichtet, was genau passiert ist, ob das Abdrängen war oder ob es absichtliche Fahrt war. Das kann ich, weiß ich nicht. Ja,
in der Tat. Also es bleibt immer eine Frage offen. In der Tat, jetzt haben wir Burkhard Birke in der Leitung, unseren Korrespondenten in London. Herr Birke, die Iraner haben tatsächlich nach dem, was wir lesen, dieses Schiff ja erst gezwungen, in iranische Hoheitsgewässer einzufahren. Und dann hat man die Besatzung eben festgesetzt und es scheint in der Tat ein feindseliger Akt gewesen zu sein, wie das britische Verteidigungsministerium das formuliert hat, oder?
So sieht man das jedenfalls hier in Großbritannien, Auge um Auge, Zahn um Zahn, denn die Briten hatten neulich geholfen, den Tanker Grace vor Gibraltar, der unter panamaischer Flagge segelte, aber dem Iran gehört, mit iranischem Öl festzusetzen, weil er angeblich dieses iranische Öl nach Syrien bringen wollte. Und das würde dann gegen EU-Sanktionen gegen Syrien verstoßen. Und somit wird das hier als klare Vergeltungsaktion gesehen, dass die Iraner deshalb britische Schiffe jetzt belästigen in der Straße von Hormus. Es ist nicht der erste Fall. Neulich wurde sogar versucht, die Heritage, ein anderes Schiff unter britischer Flagge, irgendwie aufzubringen oder zu zwingen, anzuhalten, um Ähnliches zu machen. Aber jetzt eben mit der Stena Impero ist es gelungen. Das ist ein Schiff, das zwar unter britischer Flagge segelt, aber einer schwedischen Reederei gehört. Und die meisten Mannschaften oder die Besatzungsmitglieder sind Ausländer, sind meistens Inder. 23 Personen waren an Bord.
Gibt es denn in Großbritannien auch Stimmen, die sagen, dass Außenminister Jeremy Hunt eben wegen der Festsetzung dieses Tankers in Gibraltar daran Anteil hat, dass das jetzt so eskaliert, dass die Situation so eskaliert?
Es gibt eine heftige Diskussion darüber, ob man nicht die britischen Schiffe in der Straße von Hormus, wo übrigens ein Drittel sämtliches über Tanker transportiertes Öl der Welt durchläuft, hätte besser schützen müssen. Man hätte ja die Schiffe zu Konvois zusammenschließen können und dann hätte die Royal Navy sie begleiten können. Da gibt es schon eine heftige Diskussion, wobei man eben auch sagen muss, dass die Einsatzfähigkeit auch der britischen Marine längst nicht mehr die ist, die wir noch letztes Jahrhundert hatten. Also statt 35 haben wir nur noch 13 Fregatten, statt 13 Zerstörer nur noch 6. Und von daher gesehen sind auch die Kapazitäten des britischen Verteidigungsministeriums hier etwas beschränkt. Deshalb gibt es Vorschläge, man müsse hier eine Art Interpol oder eine internationale Truppe zusammenstellen, die eben die Schiffe dort eskortiert, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Stichwort Eskalation, man bemüht sich hier in Großbritannien zu deeskalieren. Selbst Boris Johnson, das war allerdings vor der Festsetzung des Tankers, hatte gesagt, dass er nicht irgendwie militärisch intervenieren wollte im Iran. Warten wir mal ab, ob Boris Johnson, der wohl wahrscheinliche nächste Premierminister, sich wirklich daran hält.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Eigentlich geht es ja darum, jetzt zu deeskalieren. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, um das Ganze jetzt auch wieder Luft herauszunehmen aus diesem aufgeheizten Konflikt?
Nun, diplomatisch zu verhandeln, aber offenbar hat ein Gespräch zwischen Jeremy Hunt und seinem iranischen Kollegen da nicht viel Fortschritt gebracht. Die andere Möglichkeit wäre Sanktionen. Es ist die Rede davon, eben iranisches Vermögen einzufrieren, aber dann würde man in Schritte USA gehen, die ja das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben und Sanktionen verhängt haben. Großbritannien stand ja bisher an der Seite von Frankreich und Deutschland in dem Willen, diesen Deal, diesen Atomdeal mit dem Iran unter allen Umständen zu retten, wenn das möglich ist. Von daher gesehen steckt die britische Regierung dann wirklich in einem Dilemma.
Ja, das ist ein Dilemma. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz fragen. Ich meine, Ausgangspunkt war eben diese Festsetzung des Tankers in Gibraltar, also des unter iranischer Flagge fahrenden Tankers. Wird aber so bleiben, dass man sagt, der darf eben nicht Öl nach Syrien transportieren und den müssen wir erstmal hier behalten.
Da gibt es natürlich die EU-Sanktionen, die dem im Wege stehen. Da müsste man nochmal genau prüfen, wohin das Öl wirklich gehen sollte. Und da ist natürlich dann auch eine Konsultation auf EU-Ebene meines Erachtens erforderlich. Natürlich, theoretisch wäre es ja denkbar, Tit for Tat, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir lassen euren Tanker wieder fahren und ihr lasst dann unseren wieder fahren. Das wäre theoretisch schon denkbar, aber soweit sind wir noch nicht, zumal eben da wirklich ein Verstoß gegen Sanktionen vorliegen könnte. Wobei eben auch behauptet wird, dass die Festsetzung des Tanker Grace vor Gibraltar auch eine Reaktion war auf den Druck der Amerikaner nach dem Abschuss der US-Drohne in der Gegend, unten in der Krisengegend. Und von da gesehen ist es hier eine wahrhafte Kettenreaktion, über die wir reden.
Also wenn wir das zusammenfassen, Stimmen sagen, es wäre einfach so, der Iran eskaliert langsam aber sicher im Grunde, um die Amerikaner zu reizen und die Europäer unter Druck zu setzen. Ist das so zu sehen?
So klingt das auf den ersten Blick. Das heißt, der Iran will hier möglichst viel herausholen und will vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Amerikaner unter Druck geraten, weil es eben diese Sanktionen nicht mehr will. Also hier die Eskalation geht im Moment noch weiter. Ist die Frage, wie man dann reagieren kann. Denn weder Donald Trump noch, ich habe es eben gesagt, Boris Johnson, der wahrscheinlich nächste Premierminister hier in London, wollen militärisch eingreifen. Aber das könnte sich auch ändern. Erinnern wir uns, Donald Trump hatte ja in der letzten Minute neulich ja Luftangriffe noch einmal zurückbeordert. Sein Sicherheitsberater John Bolton, wenn es nach dem ginge, wäre schon längst dabei, mal ein paar kleine Bömmchen da auf den Iran zu werfen, um ein Zeichen zu setzen.
Burkhard Birke, unser Korrespondent in London. Und das alles, was wir hier besprechen, spielt sich ab vor dem Hintergrund eines Machtwechsels in Großbritannien. Denn, wir wissen es, Boris Johnson möchte Premierminister werden und vieles sieht danach aus, dass es auch so kommt. Deutschlandfunk Kultur hören Sie, Studio 9, der Tag heute mit der Journalistin und Schriftstellerin Jenny Zülker und uns auch zugeschaltet aus London, mein Kollege Burkhard Birke. Wir sortieren gemeinsam den Tag. Eben haben wir über die sogenannte Strategie des maximalen Widerstands gesprochen, die der Iran fährt, der also jetzt einen Tanker gekapert hat, der unter britischer Flagge fährt, um Macht zu demonstrieren als Gegenschlag, weil die Briten ihrerseits einen iranischen Tanker in Gibraltar festhalten, der wiederum nach Syrien wollte. Und dies alles passiert, während in Großbritannien ein Machtwechsel ansteht. Morgen wollen die Tories das Ergebnis der Mitgliederabstimmung über den neuen Parteivorsitz bekannt geben und am Mittwoch hofft dann Boris Johnson, neuer Premierminister zu werden. Manche sagen, Frau Zülker, Herr Johnson oder Boris, wie ihn ja doch eher alle nennen, wäre dieser Krise jetzt, die im Moment schwelt, nicht gewachsen. Was meinen Sie?
Also ich denke, das ist schon, also auch wenn er der Krise nicht gewachsen ist, wird er erstmal versuchen, diese Krise zu meistern. Der ist auf Krawall gebürstet, das ist er auf jeden Fall. Das ist ein Mensch, der, glaube ich, gerne spielt, also auch mit Machtpositionen spielt. Ich glaube, dass der das versucht zu nutzen, um sich zu profilieren, um sich gleich als starken Mann da einzusetzen. Er hat ja, finde ich, also als Laienpsychologin was ganz klar Narzisstisches. Ich habe zufällig mal vor ein paar Jahren in seinen Roman reingelesen, den er geschrieben hat, und getreu dem Motto, dass sich ja auch vor allen Dingen Fiktion immer der Verfasser spiegelt. Das ist ein ganz schlimmer Roman, furchtbar geschrieben, so eine Polit-Satire, der so Douglas Adams-mäßig lustig sein soll, aber von komischen Adjektiven nur so wimmelt und von einer Art von Frauenfeindlichkeit. Und das ist auch was, wo sich jemand wirklich groß hinsetzt und sich groß aufmacht und sich groß präsentiert. Und wenn ich das jetzt mal, wie gesagt, so rein als Laie da irgendwie alles in Bedacht nehme, dann denke ich, dass der schon versucht, er kann jetzt eh nicht um die Krise rumkommen, also wird er das benutzen und dann irgendwie da versuchen, gut rauszukommen. Ob das klappt, ist natürlich eine andere Sache.
Burkhard Birke in London, was meinen Sie? Wäre er dieser Krise gewachsen, wenn er tatsächlich am Mittwoch Premierminister wird?
Nun, ich glaube, dass er vor allen Dingen auf diese Art und Weise die ersten 36 Stunden seiner Amtszeit überleben wird. Denn es gab bis vor kurzem noch Gerüchte, dass es ein Misstrauensvotum direkt nach seiner Amtseinsetzung geben könnte. Und da bereits einige Minister aus dem Kabinett von Theresa May zurückgetreten sind, gerade heute Morgen Alan Duncan, Staatsminister im Auswärtigen Amt hier im Außenministerium, und letzte Woche Margaret James, die Digitalministerin, dann braut sich hier was zusammen, zumal auch Philip Hammond, und der Finanzminister, ganz klar gesagt hat, dass er einem Kabinett Boris Johnson nicht zur Verfügung steht und am Mittwoch, wenn Theresa May endgültig ihren Hut nimmt, auch er seinen Hut nehmen wird. Wenn diese alle gegen Boris Johnson bei einem Misstrauensvotum stimmen würden, dann wäre er sein Amt als Premierminister innerhalb von ein paar Stunden wieder los. Da es nun aber diese internationale Krise mit dem Iran gibt, wird man sich hier als Großbritannien nicht kopflos präsentieren können. Das ist für Boris Johnson in der Tat eine Chance, auch sich zu profilieren, und das garantiert ihm zumindest mal sein Überleben bis September, wenn das Parlament, das jetzt dann in die Sommerpause gehen wird, wieder zusammentritt. Denn es gibt wirklich Stimmen, die sagen, weil Boris Johnson auf jeden Preis am 31. Oktober aus der EU raus will, dass das nicht gut sei für die britische Wirtschaft, dass man vielleicht doch nochmal eine Verlängerung aushandeln müsste und dass man deswegen diesen Premierminister womöglich durch ein Misstrauensvotum stürzen müsste, wenn nicht in dieser Woche, dann vielleicht doch eben im September.
Es gibt ja noch einen zweiten starken Mann, oder nicht ganz so starken, aber doch starken Mann, das ist Jeremy Hunt, der jetzige Außenminister. Welche Rolle wird er jetzt spielen können?
Das ist die große Frage, wie er sich verhalten wird, ob er überhaupt in einem Kabinett von Boris Johnson bleiben wird. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil die beiden waren ja nun Kontrahenten. Und Jeremy Hunt wird wohl einfach diese Wahl um die Tory-Führung nicht gewinnen können, weil er als Wendehals hier verschrien ist. Er war nämlich damals ein Remainer, das heißt einer derjenigen, die eigentlich dafür plädiert haben, dass Großbritannien in der EU verbleiben möge. Und jetzt kämpft er auch für einen Brexit, sagt auch, am 31. müssen wir raus, aber nicht wohl um aller jeden Preis. Von daher gesehen wird er morgen dieses Rennen wohl verlieren. Also kein Mensch hier in London, kein Buchmacher geht davon aus, dass jemand anderes als Boris Johnson das Amt des Premierministers bekleiden wird. Er spielt dann damit keine Rolle mehr. Er ist momentan noch der amtierende Außenminister, aber wohl nur noch bis Mittwoch. Und es gibt ja hier schon große Spekulationen, wer von den Brexiteers, von den Hardlinern, die diesen Ausstieg aus der EU um jeden Preis wollen, Boris Johnson dann in einem sehr harten Kabinett begleiten wird. Es ist schon die Rede, es gäbe wieder eine lange Nacht der langen Messer, wie damals unter Harold Macmillan 1962, als sieben Minister ihren Hut nehmen mussten. Wie gesagt, zwei Rücktritte haben wir schon, ein oder zwei angekündigte, denn auch der Justizminister hat schon angedroht, dass er auch zurücktreten wird.
Und wie ist die Stimmung überhaupt gerade in Großbritannien angesichts dieser ganzen Veränderungen? Sind die fatalistisch, sind die wütend? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, dass die Leute endlich Klarheit haben wollen, egal wohin die Reise geht, aber sie wollen Klarheit, und das spielt natürlich Boris Johnson in die Karten. Die Briten sind es leid, diese Unsicherheit, wann gehen wir raus, wie gehen wir raus. Die Wirtschaft, hier gibt es einen Investitionsstau angeblich, die Menschen sind verunsichert, und ich glaube, die Menschen sehnen sich nach Klarheit, und diese Klarheit will ihnen Boris Johnson verschaffen, weil er sagt, knallhart, wir gehen am 31. Oktober raus, egal was da kommt. Entweder Brüssel gibt uns ein Freihandelsabkommen oder nicht. Wir sind am 31.10. draußen, und ich glaube, viele Leute begrüßen zumindest diese Klarheit.
Burkhard Birke, vielen Dank nach London. Danke für diese Einschätzung. Und Jenny Zilker bleibt hier im Studio. Gleich sprechen wir über den Gesundheitsminister, über Jens Spahn, der nämlich die Notaufnahme in den Krankenhäusern reformieren möchte. Gesundheitsminister Jens Spahn bleibt weiter Gesundheitsminister, ist nicht Verteidigungsminister geworden. Und da trifft sich's gut, dass er jetzt gleich mal was Neues in die Wege wieder leiten kann. Er will nämlich die Notfallversorgung reformieren. Es ist ja so, dass viele Patienten lieber direkt ins Krankenhaus gehen, in die Notaufnahme eben, als zum niedergelassenen Arzt. Sie fühlen sich da besser versorgt im Krankenhaus, so sagen das Umfragen. Ja, und daher kommt es, dass die Notaufnahmen vielerorts überlaufen sind. Die Wartezeiten dann für echte Notfälle werden auf diese Weise zu lang. Und das will Spahn jetzt ändern. Näheres zum Gesetzesentwurf erstmal von Isabel Reifenrath.
Der Gesetzentwurf sieht laut der Funke Mediengruppe telefonische Notfallleitstellen von Bundesländern und Kassenärzten vor. Die Nummer 112 für den Rettungsdienst soll demnach zusammengelegt werden mit den Nummern 116 und 117 für die Terminvergabe der niedergelassenen Ärzte. Außerdem sollen an den Krankenhäusern Notfallzentren eingerichtet werden, die Patienten je nach Schwere ihrer Erkrankung in die Notaufnahme oder in eine ambulante Behandlung schicken. So will Spahn die überlaufenden Notaufnahmen der Krankenhäuser entlasten und die Wartezeiten dort verkürzen. Bereits im Dezember hatte er seine Ideen vorgestellt. Um die Organisation der Leitstellen bundeseinheitlich zu regeln, muss es aber eine Grundgesetzänderung geben. Bisher kann der Bund in diesem Bereich keine Gesetze erlassen.
Hier zu Gast im Studio Jenny Zilker. Frau Zilker, ich finde das ganz gut, die Notaufnahmen zu entlasten. Was sagen Sie?
Auf jeden Fall, obwohl ich nicht glaube, dass die Menschen lieber in Krankenhäuser gehen, weil sich da besser behandelt oder besser aufgenommen fühlen oder da eine größere Chance haben, sondern weil die Ärzte halt Öffnungszeiten haben, die mit den Krankheiten eben nicht übereingehen.
Sie meinen am Wochenende,
natürlich,
da geht man dann
oder nachmittags oder sonst was oder muss halt lange warten. Also ich glaube, das ist eher der Grund.
Und insofern, aber das war eine Umfrage, die ich da zitiert habe, wo tatsächlich die Befragten von der KKH sind sie befragt worden, gesagt haben, wir fühlen uns da besser versorgt.
Ja, mag sein. Ich würde trotzdem denken, dass ein ganz großer Prozentsatz an Leuten, also ich war immer nur in der Notaufnahme, wenn die Ärzte halt nicht auf hatten, weil Wochenende waren, mit Kindern oder sonst irgendwas. Aber es, nichtsdestotrotz, beides stimmt ja. Man müsste, also das geht nicht nur, es geht um die Notaufnahmen. Ich verstehe sehr wohl, dass er da einen Vorstoß macht, weil das ist halt was alle Menschen sofort verstehen und sagen, genau, man muss da immer so lange warten. Aber auch bei den Ärzten muss man lange warten. Also im Prinzip ist alles reformbedürftig. Ich glaube auch nicht, dass man nur eine Sache ändern kann und das mit der Arztversorgung nicht auch noch mit in Bedacht
ziehen
muss.
Ich glaube, das hat er auch im Blick.
Das hat er auch schon, genau, das hat er auch schon mal versucht. Und er hat auch wirklich, er versucht halt so ein Händchen zu haben, für sehr medienwirksame Themen, also Themen, mit denen sich einfach jeder, populistische Themen von mir aus, aber das ist nicht nur negativ gemeint, Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann. Und das ist natürlich bei der Krankheitsversorgung ganz extrem so.
Ja, wir hören mal die Bundeskanzlerin, einen Ton von letzter Woche.
Also ich arbeite sehr gut mit Jens Spahn zusammen. Er schafft eine Menge weg, wenn ich das mal so sagen darf. Und was ist da... Ist das, weil erschließt sich mir die Komik nicht.
Ja, erschließt sich die Komik nicht, aber das Publikum war doch sehr amüsiert. Ja. Ja, typisch Frau Merkel, sagen Sie. Ja. Aber was sie sagt ist, dieser Spahn, der schafft eine Menge weg. Also ich meine, Sie sagen, das ist populistisch oder so. Ich würde sagen, naja, es gibt tatsächlich eine Menge Dinge, die da geändert werden müssen und er tut es halt.
Er das versucht ist schon es. In Ordnung. Ja. Er versucht es. Ich meine, das mit der doppelten Widerspruchslösung, es hat auch eine Riesenwelle gemacht.
Dann sie gab's, meinen jetzt Organspende?
Genau, bei der Organspende, das fand ich auch ein wirklich wichtiges Thema. Dann gab es die Sache mit dem Psychotherapieplatz, mit der Vergabe, die er ändern wollte. Es gab was über Rezeptfreiheit der Pille danach, alles Themen, die allerdings noch nicht jetzt geändert sind, sondern das sind teilweise auch einfach nur eben große Wellen gewesen. Ich kann nicht beurteilen, inwiefern ihm das wirklich persönlich ein Anliegen ist. Also das ist ein gelernter Bankkaufmann, der noch per Fernstudium Politik studiert hat. Das soll nicht heißen, dass ihm das nicht am Herzen liegt, aber er kommt jetzt nicht aus dem Gesundheitswesen, würde ich mal sagen, und weiß von vornherein, da sind die schlimmsten Zustände, das muss man ändern. Das sind aber alles Themen, die halt, wo jeder was zu sagen kann, Organspende, also auch ein Thema, was ich sehr interessant und unheimlich relevant finde, aber eben eins, wo wirklich jeder Mensch was zu sagen kann, eines der wenigen Themen, das auch parteiübergreifend diskutiert wird. Also damit setzt er sich auch wirklich immer genau in die Auge ins Auge der Öffentlichkeit.
Mhm. Er will erreichen, dass Kassenpatienten schneller einen Termin beim Facharzt bekommen, also auch Kassenpatienten eben, dass die nicht weiter benachteiligt sind, den Privatpatienten gegenüber. Er hat dafür gesorgt, auch dass Ärzte statt 20 künftig 25 Sprechstunden für Gesetze gesetzlich Versicherte anzubieten haben. Ist er ja auch für kritisiert worden. Mhm. Er will einen Mindestlohn, 14 Euro pro Stunde für Pflegekräfte. Also er arbeitet an den Themen, die er sieht. So viel ist sicher, obwohl natürlich jeder einzelne Punkt dann von verschiedenen Leuten auch wieder kritisiert wird.
Natürlich, ich will jetzt auch gar nicht überhaupt mich darüber aufregen, dass ein Politiker überhaupt arbeitet. Also das ist jetzt, es ist halt noch nicht so viel durchgekommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, also woran es liegt, weiß ich nicht. Das kann man ja sowieso nie richtig nachvollziehen. Aber klar, er arbeitet dran. Ich traue ihm auch zu, dass ihm das ernst ist. Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall gibt er sich Mühe, mit seiner Person da wirklich was zu bewegen.
Hätten Sie ihn als Verteidigungsminister trotzdem lieber gesehen?
Ich hätte ihn auch nicht so gerne gesehen, aber was ich an ihm als Verteidigungsminister attraktiv gefunden hätte, ist, dass ich mich gefreut hätte, wenn ein schwuler Mann diesem immer noch wahnsinnig homophoben Heer vorsteht, also auch nicht dem Heer, sondern eben als Politiker das Heer beaufsichtigt. Und vielleicht hätte mich auch interessiert, was er in der Beziehung dann da geändert hätte, ob dann irgendwie das Thema Homophobie in der Bundeswehr mal ein bisschen lauter geworden wäre, oder das hätte mich schon interessiert, ja.
Gut, aber jetzt ist er erstmal Gesundheitsminister und bleibt es auch Jens Spahn. Jetzt will er die Notfallversorgung reformieren. Jenny Zilker hier im Studio und wir haben uns gemeinsam so die Gedanken gemacht zu diesem Tag, den wir sortieren. Heute ist das Spiel des Jahres gekürt worden, das Spiel des Jahres 2019, und das war die 40. Preisvergabe dieser Art, also ein Jubiläum. Es geht da immer um ein Brettspiel, um ein Gesellschaftsspiel. Das ist ja im Grunde etwas Altmodisches. Just One hat gewonnen, ein Ratespiel, in dem es um einen Begriff geht und man hat nur eine Chance, Just One. Das ist, ich sage altmodisch, würden Sie auch sagen, Brettspiele sind altmodisch, Frau Zöger?
Auf jeden Fall, und deswegen ja auch mein Ding, weil ich bin ja auch sehr altmodisch, und das sind ja auch Brett- und Kartenspiele und so, da gibt es ja ganz verschiedene Kategorien bei diesen, aber das sind eben alles, genau, Gesellschaftsspiele, die man halt wirklich analog in der realen Welt miteinander spielt,
genau,
mindestens
zwei
und von 1 bis 99 oder genau. Von 0 bis 99.
Ja. Und jetzt hören wir mal, was Kulturstaatsministerin Monika Grütters gesagt hat, eben mit Blick auf das Gesellschaftsspiel.
Und fast immer belohnt ist Empathie. Wer sich einfühlen kann, wer errät, was der andere Spieler plant und denkt, ist klar im Vorteil. Nicht zuletzt deshalb gewinnt in einer zunehmend digitalen Welt, in der Skeptiker dieser Entwicklung einen Verlust der Empathie, des Zuhörens und der direkten Kommunikation beklagen, das analoge Spiel an Bedeutung und Relevanz.
Das finde ich interessant, diesen Gedanken, dass da eben Empathie gefördert wird. Das stimmt ja zum Beispiel beim Kartenspielen, wenn man so ungefähr weiß, was der andere auf der Hand hat, wenn man genau zugeguckt hat, was schon liegt und so. Das kann helfen.
Ja, oder sogar beim Pokern, ne, wo man dann irgendwie versuchen muss, eben nicht rauszuzeigen, was man denkt. Ich mag am liebsten sogenannte Deduktionsspiele wie Mastermind, also Superhirn, überhaupt mein Lieblingsspiel an sich. Schiffe versenken ist auch so eins, wo man also durch logisches Nachdenken irgendwie dazu kommen muss. Man hat eine Voraussetzung. Nee, das stimmt und das mag ich auch alles. Und das klingt wahnsinnig retro und furchtbar altbacken, aber es ist ja tatsächlich so, dass das Computerspiel, also wenn man sich überlegt, wie viel Geld und Programmierungskosten und Ideen und Men- und Womanpower in Computerspielen stecken und wie viele Millionen mit diesem Markt erreicht werden, und dass diese Spiele aber eigentlich alle eben, man spielt die zwar auch gemeinsam, man kann die aber natürlich von alleine von zu Hause aus, man kann die auch ganz alleine spielen oder gegen unsichtbare Fremde. Und es geht halt immer um eine ganz andere Art von Spielstruktur. Es geht darum, das nächste Level zu erreichen. Es kann sich leicht ein Suchtpotenzial bilden, was ich jetzt auch, ich will deswegen überhaupt keinesfalls Computerspiele ablehnen oder komplett kritisieren, aber es ist auf jeden Fall eine andere Struktur. Bei diesen Brettspielen ist schönes ja, man hat eine Runde und dann ist eigentlich hat einer gewonnen. Man kann jederzeit aussteigen. Das ist auch so schön altmodisch.
Ja. Das stimmt. Die Frage ist aber, geht es überhaupt ums Gewinnen? Wir haben heute früh in unserem Programm in Deutschlandfunk Kultur mit dem Neurobiologen Gerald Hüther gesprochen, und der sagt, es geht eben beim Spielen in dieser Form nicht ums Gewinnen.
Es geht darum, spielerisch auszuprobieren, wie etwas gehen könnte. Also das ist ein zutiefst kreatives Geschehen, und es ist kein Wunder, dass Menschen heute noch Brettspiele spielen. Sie spielen sie nämlich schon seitdem es sie gibt. Das hat sie schon immer interessiert, wie man spielerisch etwas ausprobiert.
Spielerisch etwas ausprobieren, das finde ich, stimmt auch.
Ja, aber ist das wirklich so? Also haben Sie mal in letzter Zeit mit den 0- bis 99-Jährigen ein paar Brettspiele gespielt? Weil gerade je jünger die Leute werden, manchmal auch Erwachsene, denen geht es schon sehr stark auch ums Gewinnen und darum, da möglichst jemanden zu schlagen bei irgendwas. Also das ist überhaupt nicht so schlimm, weil das ist, je nachdem, wie viel Befriedigung man sich aus diesem Gewinn dann zieht. Also wenn man sich zu viel rauszieht, ist es natürlich beknackt, aber man darf sich auch ruhig ein bisschen freuen, dass man beim Skat oder beim Kanaster jemanden geschlagen hat.
Ja. Na klar, natürlich darf man sich freuen. Gleichzeitig ist es es auch schön, wenn welche mitspielen, die es eben tatsächlich humorvoll nehmen können und die auch verlieren können. Ja. Und genau dieses kann ich verlieren, ist ja auch ein wichtiger Moment in so einem Spiel.
Genau, das ist eher was, also das finde ich viel interessanter. Ich glaube, das spielerische Ausprobieren, das klingt ja eher so nach so kreativen Spielen wie mit Puppen oder so. Da probiert man spielerisch was aus. Aber es geht, genau, da gebe ich eben total recht, es geht bei diesen Brettspielen, glaube ich, wirklich darum, auch zu lernen, kann ich mal verlieren, kann ich mal gewinnen, bin ich jemand, der dann sich darüber, die ganze Zeit darüber freut und über die anderen und gemein zu den anderen wird und schadenfroh wird oder inwiefern ist das alles bei mir ausgeprägt, das kann ich auf jeden Fall lernen dadurch.
Ja, ich glaube, das meint er mit spielerisch auch ausprobieren, denke ich mal, dass er sagt, gut, wenn ich im Mensch ärgere dich nicht, mich nicht ärgere, wenn ich rausgeworfen werde, dann kann ich mich im rechten Leben auch leichter über irgendwelche Niederlagen hinwegsetzen.
Das stimmt, ja, aber auf jeden Fall,
also
ich habe nichts dagegen.
Ja,
genau, warum nicht?
Jenny Zirka hier zu Gast in Studio 9. Im August sollen die Dreharbeiten beginnen für den neuen Bond-Film. Um den gibt es jetzt schon einigen Wirbel, denn erst hieß es, oh je, der neue Bond, das wird eine schwarze Frau sein. Wenn man dann ein bisschen recherchiert, dann merkt man, ganz so ist es nicht, denn der Bond wird weiterhin von Daniel Craig verkörpert, aber es wird eine Agentin 007 geben. Ja, und die wird schwarz sein und eben eine schöne Frau. Autorin Jenny Zilker hier zu Gast in dieser Stunde. Was meinen Sie, warum stehen im Drehbuch jetzt solche Szenen wie die, dass M sagt, kommen Sie rein 007 und dann kommt eben Lashana Lynch rein und nicht Daniel Craig?
Das fand ich eigentlich einen ganz guten Trick, weil also diese Rufe danach, diese Bond-Marke endlich mal zu modernisieren, von dieser ganzen Frauenfeindlichkeit, diesem ganzen Sexismus und Machismus zu befreien, die sind ja schon sehr lange sehr laut. Es hat sich ja auch schon wirklich viel getan, muss man auch mal sagen. Seit Daniel Craig Bond spielt, finde ich, hat der Bond sich grundlegend geändert, vor allen Dingen mit den letzten beiden Filmen, die Sam Mendes inszeniert hatte. Das waren auch ganz andere Filme. Also der ist schon lange kein Macho mehr, der Frauen verachtet. Und ich meine, ich habe mit seiner Promiskuität überhaupt kein Problem gehabt, noch nie, wieso nicht. Das kann er ja machen, wie er will. Er darf halt nur seine Bettpartnerin nicht verachten oder die eben für nichts anderes benutzen oder überhaupt benutzen. Aber dass es jetzt halt auch mal eine Frau werden könnte oder ein schwarzer Mensch, das war ja auch schon lange im Gespräch. Idris Elba zum Beispiel oder Gillian Anderson hatte sich selbst ins Gespräch gebracht, ob sie das nicht machen darf. Und das war aber klar, glaube ich, den Machern, also den Erben von dem Broccoli, das ist seine Tochter, Barbara Broccoli, die das produziert seit den 60ern, dass man halt diese Marke Bond, die so eingeführt ist, zwar mit verschiedenen Darstellern, aber dennoch ist die eingeführt und bei dem stören auch die verschiedenen Darsteller nicht. Da freut sich dann jeder und sagt, was ist dein Lieblingsbond? Trotzdem kann man den nicht einfach so komplett umdrehen und sagen, das macht jetzt eine Frau. Trotzdem brauchte man aber eine Modernisierung und Diversität und so weiter und diese Frage nach Gender. Und da finde ich die Idee zu sagen, Bond bleibt Bond, geht jetzt meinetwegen in Ruhestand und man fängt da an so ein bisschen an den, keine Ahnung, geht ins Altenheim und flirtet mit den Pflegerinnen, aber seine Nummer ist nach wie vor da und die kriegt halt eine schwarze Frau, Lashana Lynch, die bei Captain Marvel schon ganz schön gespielt hat.
Mhm. Aber jetzt ist er ja noch nicht im Altenheim, sondern also nach allem, was wir im Moment wissen, ist er schon noch gut in Form und wird ganz sein Agentenleben weiterführen. Ja. Das heißt, man greift zu diesem Trick.
Genau, man greift zu dem Trick. Es soll ja wohl so sein in dem Bond 25, das ist ja der dann im nächsten Frühjahr kommen soll, dass er seine Nummer verliert, weil er halt irgendeinen Mist baut, ehrenhaft verabschiedet oder überhaupt verabschiedet wurde, nicht mehr arbeiten darf und das dann trotzdem macht oder irgendwie so eine Geschichte. Also er hat den Auftrag nicht wirklich und macht das dann so illegalerweise, deswegen wird ihm diese Nummer aberkannt und das kriegt dann diese Frau. Ich glaube allerdings nicht, dass dann danach mit dem gleichen Produktionsaufwand Millionen und mit dem gleichen Team die Geschichte um sie, um Lashana Lynch, dann weitergestrickt wird. Das glaube ich nicht, weil Bond ist das dann nicht mehr. Bin aber trotzdem auch schon gespannt auf diesen Film, weil das ist ja nicht nur ein Novum, dass 007 dann eine Frau am Ende des Films sein wird, sondern auch, dass das erste Mal eine Autorin mitschreibt. Phoebe Waller-Bridge ist da im Autorenteam zusammen mit den alten Bond-Autoren.
Ich habe gelesen, sie hat das Drehbuch geschrieben, stimmt gar nicht.
Schreiben die das immer. Also es gibt so zwei Leute, die das beaufsichtigen.
Eine 34 Jahre alte Britin.
Genau, die Fleabag gemacht hat, ganz, ganz grandiose Serie und auch Killing Eve. Also das ist eine wirklich unheimlich begabte und unheimlich weise Autorin, finde ich. Cary Fukunaga, der das inszenieren wird, der wird auch mitschreiben, der lässt sich das auch nicht nehmen, dass jemand, der auch immer alle Sachen schreibt, die er inszeniert. Das sind aber zwei wirklich ganz andere Menschen als die alte Bond-Garde. Von daher kann das auch sowieso interessant werden. Ob das dann, was dann danach passiert, ich glaube nicht, dass die sich, wie gesagt, mit dem Geld dann auf die neue Darstellerin stürzen und darum jetzt so eine Art von Krimi-Universum oder Superagenten-Universum stricken, das werden die nicht machen. Das kann man sich nicht leisten.
Weil die alte Marke Bond eben so etabliert etabliert ist und so erfolgreich ist. Und das meinen Sie, bleibt auch so? Ich meine, man könnte ja meinen, irgendwann hat das Publikum wirklich mal Lust auf einen neuen Bond.
Ja, kann auch sein, aber das wird da nicht, ihr könnt die Frau da nicht Jane Bond nennen, das wäre alles irgendwie albern. Ich glaube, das finden die auch albern. Also sie würden dann vielleicht versuchen, die wirklich schon so stark zu machen, dass sie dann mit der weiterarbeiten können, aber ich glaube nicht, dass das das Gleiche ist. Das Problem ist ja immer heutzutage, dass man kaum noch originäre Drehbücher, also Drehbücher, die wirklich die Figuren erfunden haben, die nicht auf irgendwas basieren, nicht adaptiert sind, produziert in dem großen Rahmen, also bei dem Geldaufwand. Das macht kaum einer, weil alle Angst haben, die Figur kennt ja keiner, die ist nicht eingeführt, wer soll denn das sein, da geht keiner rein. Und den letzten Actionfilm, die es gab mit weiblichen Heldinnen, da gab es ja einige, Charlize Theron zum Beispiel, das sind auch alles einmalige Filme gewesen, das war jetzt nicht angelegt auf eine ganze Reihe, weil dafür sind die dann doch nicht erfolgreich genug. Und Wonder Woman zum Beispiel, jetzt aus dem ganzen Superhelden-Universum, das ist ja eine etablierte Figur, die ist ja schon da, die hat man halt einfach adaptiert fürs Kino. Deswegen, ich kann mir das schwer vorstellen, dass sie mit der Lashana Lynch dann wirklich eine ganze Reihe machen, aber wenn die gut ankommt, vielleicht gibt es dann auch noch einen zweiten Film, aber ich glaube nicht, dass sie dann irgendwann Bond heißen wird, weil die heißt im nächsten Bond-Film ja auch nicht Bond.
Also wir werden sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall beginnen jetzt erstmal die Dreharbeiten in Apulien für den neuen Bond. Und in dieser Stunde war Jenny Zöker zu Gast und ist jetzt immer noch hier neben mir, aber nicht mehr lange, denn Sie müssen los. Sie haben heute um 19 Uhr einen wichtigen Termin.
Nee, der ist am Donnerstag, aber heute habe ich die Vorbereitung dafür. Ich moderiere jetzt noch den ganzen Sommer, jeden Donnerstag bis zum 15. August ein Kulturgespräch mit einem Menschen, mit einem kulturschaffenden Menschen mehr oder weniger auf der Museumsinsel. Kolonnadenbar heißt das so, das ist also direkt an der Spree, ganz malerisch. Und die Touristenschiffe fahren
vorbei und sind neidisch. Und bei der Wärme natürlich besonders schön.
Ja, und da gibt es Cocktails, an so einer Cocktailbar ist das, gibt es Cocktails und vorher gibt es ein Gespräch über die Nachbarn an der Museumsinsel. Ich hatte schon den Leiter des Kinderchors und Konzertchors der Staatsoper da und es kommt noch ein Journalistenkollegen und das wird, glaube ich, sehr schön.
Dann wünschen wir Ihnen sehr viel Erfolg.
Dankeschön.
Und danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Gerne.